Wir sind
Echt?
live. Ja, hey, gerade eben schon wieder Technical Difficulties. Wir fangen gerade zum zweiten Mal an.
Oh, ja, drück
egal,
einfach
Mann.
drauf. Drück einfach
Jetzt geht
drauf auf
einfach
diesen
los, Mann.
Play-Button, Bro. Los geht's, Mann.
Ah, shit. Wollen wir doch mal drüber reden, oder?
Gerne, gerne, gerne.
Genau, also, Jakob, wir haben eben drüber geredet, ein Fullback-Signing gerade eben gesehen, ne?
Ja.
Und so, ich weiß noch aus meinen Zeiten, als ich Free Agent war, sowas, man sieht sowas und dann kann man sich selber nicht helfen, so, man vergleicht ein bisschen, so, was, Alter, warum ist er gesigned, warum bin ich noch nicht gesigned? Sag mal, Alter, wie geht's dir damit?
Also erstmal, ich kenne den Kollegen, wir haben zusammen gespielt in New England, hatten ihn geholt gehabt. Ist ein guter Mann, aber ich habe gewusst, dass er da der Favorit ist, weil er für den Coach am College gespielt hat. Er ist einer von Harbaugh's Guys, ist da durch die Schule gegangen. Das heißt, ich hatte es ein bisschen im Voraus gewusst, dass da wahrscheinlich Ben am Drücker ist, falls die sich entscheiden, mit Fullback zu spielen.
Und Harbaugh ist einer, der spielt mit Fullback?
Harbaugh spielt gerne mit Fullback, ja. Aber Harbaugh ist auch jemand, Digga, der hat seine Guys, weißt du, ich meine, der hat seine Jungs aus Michigan.
Ja,
Und
und das
ist auch gut so. Erstmal, ich bin ja auch Benefiter davon gewesen, dass die Coaches, für die ich gespielt habe, mir später Vertrauen gegeben haben und mir andere Jobs geholt haben. So
Absolut, Mann. Das
funktioniert
A
das
und O,
Ding.
Mann. Das A und O, Alter. Wen du kennst, Mann. Wen du kennst. Aber sehr gut, Alter. Ich freue mich. Lass direkt einsteigen, Mann, und lass das Ding rocken.
Let's go. Play the intro.
Willkommen, willkommen, willkommen zum Game Changers Podcast Episode 2. Mein Name ist Magnus Sotscher. Ich bin hier mit meinem Co-Host Jakob Johnson. Yes, sir, let's go. Wir haben eine coole Episode für euch vorbereitet. Nach letzter Woche war ein bisschen Intro, ein bisschen mehr über uns. Heute wollen wir wirklich ein bisschen in die Materie einsteigen, ein bisschen ein paar Themen abklappern. Ja, unter anderem wollen wir einfach ein bisschen über den Football-Hype in Deutschland sprechen. Wie wir das selber wahrgenommen haben, von der Ferne, was ist über die letzten paar Jahre in Deutschland passiert, ja, wie hat sich der Football entwickelt, und wo führt es hin? Wie schaut die Zukunft von Football in Deutschland aus? Dann wollen wir ein bisschen über das IPP-Programm reden. Natürlich, wir haben OG hier, der natürlich so ein bisschen die Insights hat.
International University, Baby.
Let's go. Und dann einfach zum Schluss, wenn wir Zeit haben, ein bisschen über die Football-Community in Deutschland reden. Wie hat sich die entwickelt? Was ist da die Zukunft? Und ja, eine richtig coole Folge. Wir freuen uns drauf. Aber natürlich, First things first, Jakob Johnson. Wie geht's dir, Bruder?
Bro, mir geht's gut, Mann. Mir geht's gut. Ich bin gerade in Deutschland, auf Deutschlandbesuch. Es ist der Terminkalender ist voll, aber ich muss ehrlich sagen, ich mache diesmal
Promi Status, ne?
Bro, ist hier in Deutschland echt nicht mehr lustig, Bro. Du lachst, aber ich glaube, wenn du hier rüberkommen würdest, würde dir auch klar werden, was eigentlich sich hier wirklich verändert hat. Ich war gestern kurz zum Abendessen mit Dabo und seinen Leuten in einem Steakhouse hier in Stuttgart. Bin danach noch spontan zu ein paar Kollegen, die in einer Shisha-Bar am Chillen waren, vorbeigegangen, habe mir einen Pfefferminztee bestellt, natürlich, wie ein guter Sportler.
Sehr geil.
Sipp da meinen Pfefferminztee und als wir zum Zahlen gehen, auf einmal kommen so zwei Boys zu mir, fragen, ob wir ein Bild machen können. Ja, meine Freunde, die natürlich, für die ist
Ja.
so Football immer so das gewesen, so, oh, Jakob spielt Football, bla 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 bla, Digga.
Genau.
Die haben erst mal geguckt, die so, was, warum wollt ihr ein Bild mit dem? Weißt du, ich so, Bro, die
Genau. Also,
Zeiten ändern sich.
ich schwör's dir, Mann. Ich schwör's dir, Mann. Und das Krasse ist, ich muss dazu sagen, ich war wirklich zu Besuch. Ich war seit 4 Jahren nicht zu Besuch in Deutschland, Digga.
Damn.
Also einen wirklichen Besuch. Ich war ein paar Mal zwischendurch so für ein Wochenende dort, aber so wirklich mal Zeit damit verbracht, Digga, seit Covid nicht mehr. Also, ey, wir sind am
Yeah.
Plan auf jeden Fall. Es wird an der Zeit, aber.
Ich sagte, wenn du planst, sei dir darüber im Klaren, dass du vielleicht nicht mehr unbedingt einfach so komplett Inkognito-Modus hier in Deutschland rumlaufen kannst.
Digga.
Also für mich war Deutschland immer so, ich komme hier nach Deutschland, ich mache, was ich will, ich chill mit den Atzen von früher, wir können keine drauf machen, so wie ich möchte. Mittlerweile muss ich da fairerweise einfach vorsichtiger sein, weil ich einfach sehe, hey, die besonders jüngere Generation,
Genau.
gerade Gen Z, jeder, den du siehst, der so unter 25 ist, hat zumindest eine Idee davon, was Football ist und kann potenziell jemand sein, der dich erkennt.
Absolut, Mann. Das spricht natürlich auch zu dem Hype, Mann, wo wir heute ein bisschen näher drauf eingehen. Aber ich habe das schon ein bisschen so miterlebt. Letztes Mal, als ich dort war, die Nachbarkinder, ich komme aus dem Dorf, ne? Also man kennt sich, so eine enge Community. Da kommen die Nachbarkinder rüber, klingeln bei meinen Eltern an der Haustür und fragen für Autogramme, so weißt du nicht. Also das ist schon
sogar in Oberfranken. Sogar in Oberfranken ist der Football-Hype. Mittelfranken, sorry. Hey, right, Mann,
Mittelfranken. Aber ja, Mann. Es ist auf jeden Fall angekommen, Mann. Ey, ja. Der Hype ist da und der Hype ist real, Mann. Und ja, lass mal ein bisschen da direkt einsteigen. So wie, wie hast du persönlich den Hype über die Jahre miterlebt und einfach, ja, red da ein bisschen drüber.
Ah, gerne. Also, der, als ich Football angefangen habe, war Football einmal pro Jahr auf dem ARD, kam der Super Bowl. Und wenn wir Glück hatten, war einmal pro Jahr noch auf DSF vielleicht der German Bowl.
Genau.
Du hast noch ein Stück vor mir angefangen, ja. Wie war da Football überhaupt medial präsent? Hast du es überhaupt gefühlt?
Dasselbe. Das Einzige, was gezeigt wurde, war eben der Super Bowl. Und das ist, ich hatte damals auch nicht wirklich diesen großartigen Internetzugang. Und ich habe wirklich, als ich Football angefangen habe, ich habe nur einmal im Jahr ein Profi-Football-Spiel angeguckt. Außer halt, na, ich habe deutsche Football GFL angeguckt, live, aber wirklich im Fernsehen einmal im Jahr den Super Bowl.
Exactly. Ja, du bist entweder zur Herrenmannschaft gegangen oder hast dir der Herrenmannschaft beim Spielen zugeschaut, bist vielleicht auch mal zu einem Auswärtsspiel gegangen. Mhm. Du hast selber gespielt natürlich und konntest einmal pro Jahr zur Super Bowl Party von deinem Footballverein gehen.
Genau.
Oder vielleicht hast du es auch zu Hause angeschaut.
Der Rest war auf YouTube. Highlight Tapes. Ja. Sean Taylor Highlight Tapes. Ein bisschen versucht, das Game nachzuahmen, aber das war es dann auch.
Wobei es da halt auch echt nicht viel gab. Nee. Heutzutage ist es natürlich anders. Also ich habe hier mal ein paar Zahlen. Fangen wir mal an mit den Einschaltquoten. Zum einen der Super Bowl. Super Bowl ist ein riesen mediales Event geworden. Die Einschaltquote hier beim letzten Super Bowl 2,12%. Klingt für mich natürlich erstmal nicht krass, aber ist krass, wenn du überlegst, dass 10 Jahre vorher die Einschaltquote bei 0,95 war.
Wir reden vom deutschen Markt.
Das heißt, plus, was sind das? 100%, durchschnittlich 2,12 Millionen Zuschauer, die den letzten Super Bowl angeschaut hat. Natürlich im Vergleich zu den USA, da sind es 123 Millionen, ist es noch eine kleinere Nummer. Aber für den deutschen Markt sind es nämlich schon ganz schön viel. Du hast hier noch, ich habe hier noch eine größere Aufdröselung. So, bei der Key Audience, das heißt also die 14- bis 59-Jährigen, 56,8% Marktanteil. Über 70% bei den, also 79,7% bei den 14- bis 49-Jährigen. Rekord. Also Rekordnummern wieder für diesen Super Bowl, meist angeschauter Super Bowl, den es bis jetzt im deutschen Fernsehen gab. Zeigt dir den Trend. Also der Trend ging ganz klar über die letzten 10 Jahre jedes Jahr ein Stück weiter nach oben. Dann gehen wir noch einen Schritt weiter. Ich hab hier einige Statistiken. Umfrage der Statista Consumer Insights in Deutschland zeigt, dass Deutschland europaweit die Football-Hochburg ist. Mehr als 20% von aller Befragten haben angegeben, dass sie aktiv Football verfolgen. Das heißt, Spiele anschauen, sich auf dem Laufenden halten darüber, was in der Liga passiert. Hier geht es weiter.
Krass, Mann.
Mitgliederzahlen im American Football Verband Deutschland sind auch jedes Jahr konstant nach oben gegangen. Mittlerweile bei 73.400 Mitgliedern, Höchstwert, den es jemals gab in dem Verband.
Und wir reden jetzt vom AVD, ne?
Wir reden vom AVD, also der American Football Verband Deutschland. Das heißt, es sind so ein paar Kennzahlen, Kennziffern, an denen du das Ganze mal festmachen kannst. Das eine sind ja die Leute, die den Super Bowl anschauen. geht nach oben. Der Super Bowl ist ja auch aber interessant für Leute, die jetzt Football nicht unbedingt so day-to-day verfolgen. Dann siehst du allgemein in Deutschland, viele Leute verfolgen Football, befassen sich mit Football, interessieren sich für Football. Und du siehst, dass wirklich die Anzahl an Vereinsmitgliedern, also Leute, die entweder Flag-Football spielen, Football selber spielen oder irgendwie in einem deutschen Footballverein unterwegs sind, über die Jahre jedes Jahr zunimmt. Mhm. Gibt mir das insgesamte Bild ungefähr oder zeigt dir das ungefähre Bild, wie sich Football in Deutschland über die letzten 10 bis 20 Jahre ja. eben verändert hat.
Genau, und zu dem Punkt, ich denke, du musst auf jeden Fall riesen Credit einfach zu dran geben, die das Ganze eben ins öffentliche Fernsehen gebracht haben. Naja, du musst, ich denke, das war so, was ich von der Ferne miterlebt habe, wo ich dann, es hat so auf Instagram Nachrichten angefangen, wo dann Leute auf einmal wussten, wer ich bin. Einfach nur, weil dann Leute über mich im deutschen Fernsehen geredet haben, hey, da ist ein deutscher Linebacker, der in der NFL spielt. Weil du musst, wenn ich zurückdenke, so, ich weiß noch, da war ich noch in der Jugendmannschaft und das war 2009 und Vollmer wurde gedraftet. Zweiter, yeah. Das war einer der ersten Deutschen, wurde der erste Deutsche, ne? Der gedraftet wurde, kann das sein?
Ich glaube der erste Deutsche, ja.
Ich glaube auch, also einer auf jeden Fall. Und das war damals, war cool. So, ich weiß noch, wir hatten einen Live-Ticker auf dem Phone, einer von meinen Coaches hatte das mir gezeigt. Und es war echt nicht so riesen News. Nee, es war ein paar Zeitungen kamen drüber geredet, aber so im öffentlichen Fernsehen, also es gab es damals noch nicht. Run Football gab es nicht. Und dann ein paar Jahre später, Björn, first ever deutscher first round pick. Alter, das ist so big time. Das sind amerikanische Jungs, die ihr ganzes Leben Football spielen und nicht in der ersten Runde gedraftet werden. Dann da ist ein Deutscher, der im Deutschland Football das Footballspielen gelernt hat, geht first round. Auch, also dann war ein bisschen mehr Hype da, aber trotzdem noch nicht wirklich so die National News, was hätte er eigentlich machen sollen. Bei mir, Alter, siebte Runde, keiner hat sich dafür interessiert. Ein paar so lokale Zeitungen bei mir in der Kleinstadt haben drüber geredet, aber noch nicht wirklich so der Hype. Aber dann, ich weiß nicht genau, 2016, 17 hat dann eben RAN angefangen und das hat so ein bisschen das Feuer in Deutschland entfacht, wo auch Laien, die davor kein Football kannten, wirklich in die Materie eingestiegen sind, wo Björn und Patrick, die Experten waren, wirklich so angefangen haben, das Football zu erklären. Und dann kamen eben auch Leute, die davor noch nie wirklich Football gehört, gesehen hatten, kamen so in die Materie rein, weil die dann, okay, die haben echt einen super Job gemacht, das zu erklären zu den Laien und dadurch hat so ein bisschen für mich so der Hype angefangen. So weißt du, also okay. So
du könntest sagen, Football live im deutschen Free TV war der Game Changer.
Game Changer.
Für die Football-Landschaft in Deutschland.
Ja, das musst du ganz klar sagen.
Es ist auf jeden Fall ein Moment, wo sich danach Football auf einen anderen Bekanntheitsgrad erreicht hat.
Absolut.
Also ich fand die Analyse sehr ähnlich, wie du es gemeint hast. Also du hattest davor große News eigentlich. Du hattest Sebastian Vollmer, Draftpick, mehrere Super Bowls ja auch gewonnen.
Genau.
Oder in Super Bowls gespielt etc. Genau. Björn, First Round Draftpick, habe ich sogar wenig mitbekommen, obwohl ich zu dem Zeitpunkt gerade dabei war, so in die USA rüber zu gehen und eigentlich das Ganze recht gut verfolgt habe. So, aber selbst ich habe davon wenig wirklich News ist bei mir angekommen. Aber ab dem Moment, wo das Ganze dann wirklich im Free TV lief, dazu angefeuert, müssen wir sagen, Credit an Moritz Böhringer, der zu dem Zeitpunkt passend ja auch gerade gedraftet wurde.
Genau.
Über das Pathway-Programm auch. War das, glaube ich, einfach so ein Moment, wo danach Football einen anderen Stellenwert hatte in Football insgesamt.
Mhm,
und ich habe es mir gestern erst sagen lassen beim Dinner. Football ist mittlerweile, wenn es ums Fernsehzuschauer geht, der zweitgeschauteste Sport in Deutschland hinter Fußball.
Krass. Da wusste ich
hinter
nicht,
Fußball.
Mann. Alter, weil du musst überlegen, und es ist ja trotzdem noch nicht wirklich einen Profisport.
Exactly. Du hast hier so viele, du hast Handball, Basketball, diese ganzen Eishockey, diese ganzen verschiedenen Sportarten in Deutschland, die ihre eigenen Ligen haben hier in Deutschland, wo Spieler auch Geld verdienen, wo
ja,
das Ganze recht gut läuft.
Geld, ja.
Football interessiert mehr Leute in Deutschland als diese ganzen Sportarten.
Das ist heftig, Mann. Das ist ein Statement, Mann.
Ja. Dann schaust du dir die Landschaft an. Also da, was ich recht cool finde bei der Football-Community ist, dass ich eben nicht nur, du hast die Fernsehübertragung, die der erste Game-Changer war, aber recht schnell hat sich darum ja ein ganzes Ecosystem gebildet. Also du hast natürlich Football-Bromance, ja. Du hast aber auch die ganzen anderen verschiedenen Content-Plattformen, Footballerei, Bro, hilf mir aus, da ist noch mehr.
The Zone.
Yeah. Die Main-Übertragung bei RTL. Es gibt noch mehr. Die werden mir alle noch einfallen. Gerade fällen sie mich ein. Aber es gibt eine Masse an verschiedenen Podcasts und Shows. Football-Influencer auf Instagram, Twitter und allen möglichen Kanälen, TikToks, die Content zu dem ganzen Thema machen. Und das ist auch nochmal was glaube ich, sehr unterschätzt wird. Der Hype von Football hat angefangen mit den Free-TV-Übertragungen.
Genau.
Aber ist dann sehr schnell auf die neuen Medien übergeschwappt. Das heißt, absolut, Podcasts, ja. YouTube, TikToks, Reels etc. Und hat da sich, glaube ich, bei der jüngsten Generation sehr, sehr, sehr viel Plus geholt. Ja? Weil nicht nur haben die Möglichkeit, über Instagram, Facebook, Twitter etc. direkt uns Spieler zu verfolgen und direkt sind viel näher dran, als es für uns möglich war damals. Also wir hatten ja, ich war ein riesengroßer Ray Lewis-Fan, aber ich hatte ja keine Möglichkeit wirklich zu sehen, was Ray Lewis so macht, wie Ray Lewis denkt oder von Ray Lewis zu hören.
Ja.
Ich konnte mir nur dieses Madden-Intro mehrmals hintereinander anschauen, was er damals aufgenommen hatte. Aber heutzutage sind die Jungs ja viel näher an so jemand wie Tyreek Hill dran. Absolut. Nicht nur hat Tyreek Hill eine riesen Social Media Presence und macht Streams, sondern er hat auch den Wherewithal, dass er weiß, hey, in Europa geht was ab. Also macht er eine Europa-Tour mit Kids-Camps und zeigt sein Gesicht hier. Das heißt, dieser Football-Hype, wir sind eigentlich mittlerweile schon bei der dritten Welle. Also diese erste Welle, wenn du sagst, ist so, dass das Ganze im Free-TV angefangen hat.
Genau.
Die nächste Welle, was alles an Podcasts und verschiedenen Communities sich gebildet hat. Und die dritte Welle, jetzt haben wir die Deutschland-Games, jetzt ist das Ganze im Social-Media-Game angekommen und absolut, die Spieler werden darauf aufmerksam, die Mannschaften werden darauf aufmerksam.
Genau. Ich meine, ey, zu deinem Punkt, ich hab Jungs, Freunde hier drüben, Amerikaner, die mich auf den Hype in Deutschland ansprechen. Die so, ey, da ist diese neue Liga, ELF. Da geht richtig was, da ist Talent da. Einer von meinen guten Freunden, der ist auch Co-Owner, der hat sich bei den Barcelona Dragons eingekauft.
Damn.
Krass, ne? Weil da einfach, die sehen diesen Hype, die sehen das Talent, die sehen, ey, wie das Ding aufgebaut ist. Das ist wie ein College-Game Day fast, weißt du? Also wie es im Fernsehen aufgebaut ist, wie es einfach präsentiert wird. Es schaut aus wie der Real Deal, weißt du? Und wie gesagt, Leute international, nicht nur in Europa, also auch hier in USA und andere Teile der Welt, werden langsam mehr und mehr auf den Football außerhalb von USA aufmerksam. Was super cool und einfach, was echt cool zu sehen ist. Weißt du, weil einfach im Endeffekt, was die Mission ist, diesen Sport so groß und so global wie möglich zu machen. Und ich denke, dieser Hype hat da einfach echt einen riesen Teil dazu beigetragen in Deutschland.
Ja, also die eine Sache ist natürlich, was medial passiert. Also medial sind wir von einem Spiel pro Jahr hochgegangen auf, wir haben jetzt die gesamte Season im Free-TV. Du hast verschiedene Optionen sogar, um dir das Ganze anzuschauen. Du kannst dir den Game Pass anschauen, du kannst dir The Zone anschauen, du kannst dir das Ding bei RTL anschauen.
Riesig,
also eine riesen Auswahl an. Du wirst kein Spiel verpassen. Du musst kein Spiel verpassen. Und du kriegst das Ganze sogar mit deutschem Kommentar, wenn du möchtest. Alright. Dazu hast du die ganzen extra Plattformen und Media-Personalities, die sich langsam bilden. Wie hat sich der, oder wo ist der Status, wenn du an die Vereine denkst, etc.? Du hast die GFL, die immer noch stark ist, also die German Football League, die ganzen Vereine, die Jugendarbeit leisten hier im Football. Ich glaube, die werden einen Schritt nach vorne machen jetzt, wenn es darum geht, dass in Deutschland mal das Flag Football gefördert wird. Also ich weiß nicht, wie genau das funktioniert, aber ich weiß, dass olympische Sportarten ja von der Regierung gefördert werden in irgendeiner Art und Weise, was ich genau. hoffe, dass es den Vereinen zugutekommen wird.
Ja, ja.
Dazu hast du immer mehr deutsche Kids, die entweder früh in die USA gehen und sich an Highschools platzieren oder die eben aus den deutschen Ligen an die Colleges geholt werden mit Scholarships. Mhm, genau. Da sind einige richtig große Universitäten dabei.
Ja, ich denke, das ist einfach dieser Hype, zeigt einfach, dass es fast so ein Switch ist, wo die besten Athleten, das war natürlich gang und gäbe für Jahrzehnte, dass du in Fußball reingehst, ne? Und jetzt so, wo diese neue Welle kommt, es oftmals so ist, dass, hey, von einem jungen Alter, so, hey, ich bin ein guter Athlet, dass du Football anfängst, statt dass du Fußball anfängst. Und dadurch wird natürlich das Talent, was sonst halt wahrscheinlich im Fußball gelandet wäre, wird einfach im Football früh gefördert. Und dadurch wird der deutsche Football so viel qualitativ besser natürlich, weil früh das Talent hinterherkommt.
Und ja, umso viel einfach. Umso früher du gutes Coaching bekommst, umso früher du den Sprung in die USA schaffen kannst, umso besser natürlich. Ja. Woran glaubst du, liegt es, dass sich mehr und mehr Kids vom Fußball oder dem Traditionssport so abwenden und bei sowas wie Football landen?
Ich denke einfach, weil du jetzt, dass du Football im Fernsehen sehen kannst und du denkst dir als junges Kid, du bist vielleicht einer, wie auch du erwähnt hattest, ich passe vielleicht nicht in Fußball rein, ich habe vielleicht einen anderen Körpertypen, ich bin größer, ich bin ein bisschen kräftiger, ich bin ein bisschen kleiner, was es auch immer sein mag, ich passe vielleicht nicht in Fußball rein, aber das ist ja das Coole am Football, dass es so inclusive ist, dass für jeden eine Position dabei ist, ne? Ob du schnell, langsam, groß, stark, schwach, was auch immer, irgendwie kriegen wir eine Position für dich hin und ich denke, das ist einfach sowas, wo jeder irgendwie was für sich finden kann. Und das ist auch das Coole daran, dass eben Leute von jedem Walk of Life, sage ich jetzt mal, sich da zusammenfinden und dann eben dieses Team bilden. Und wo wir auch schon drüber geredet haben, dieses Team-Chemistry beim Football ist so cool, die du bei anderen Sportarten nicht wirklich hast. Und wenn du da einmal drin bist, dann ist es schwer, wieder rauszukommen, weil es echt so geil ist und so viel Spaß macht.
Ja, also ich glaube, es ist im Fußball auch möglich. Also es ist ja in jedem Teamsport möglich, dass Absolut, du einen starken Teamzusammenhalt hast.
Ja, ich disse keinen anderen Sportarten.
Nein, ich meinte das gar nicht mehr so. Wir können gerne gegen Fußball schießen. Ich glaube, was irgendwie dem Fußball ein bisschen in die Quere kommt, ist dadurch, dass es so der Traditionssport ist oder der Sport, der hier am meisten etabliert ist, hat es so ein... Es ist nicht mehr ganz so cool, glaube ich. Also es hat so ein bisschen, ist ein bisschen
Status ist, wenn du Football spielst. So, ich mache was, ich bin so ein bisschen Rebell, ich mache was
anderes. Ja, ich mache was anderes. Es ist ein bisschen, auch beim Fußball finde ich immer, also ich weiß nicht, ob elitär das richtige Wort ist dafür, aber ich fand so Fußballvereine jetzt nicht immer einladend. Also als ich ein Kind war, da bist ja mal, okay, komm, ich probiere mal Fußball aus bei diesem Verein oder sowas, zumindest was bei uns so. Dann bist du da irgendwie zum Training hin und dann war das irgendwie nie so, dass eine einladende Atmosphäre war. Es war mehr so, okay, ja, wir schauen erstmal, ob du hier mitspielen kannst, so nach dem Motto. Und ich fand immer beim Football eben das Ding, dass egal, welche Mannschaft ich bis jetzt gesehen habe, auch wenn es natürlich dann auch zu unserer Zeit noch viele Hürden gab, so wie Rookie-Taufen und dieser ganze andere Quatsch, der Leute irgendwie vom Football ein bisschen weggetrieben hat. Aber generell hatten so Football-Mannschaften immer einen sehr einladenden Vibe, immer, hey, komm rein, du hast zwar keine Ahnung, wie das Spiel funktioniert und was die Regeln sind, aber trainier erst mal mit und dann dieses Teamgefühl und die Mannschaft und das Training reißt dich eben mit und ich glaube, da ist echt die Stärke vom Football und wo Football noch dem Fußball einiges voraus hat.
Ja, ja, nee, hundertprozentig bin ich auch bei dir, Mann. Und ich denke, wie du schon erwähnt hast, jetzt Flag Football kommt zur Olympiade, was natürlich riesig ist, einfach um nochmal global dieses Ding nochmal zu boosten, um noch mehr Werbung für unseren Sport zu machen. Aber ich finde, da ist einfach wichtig, dass, weil Flag Football, wie groß ist denn Flag Football im Augenblick in Deutschland? Es ist ja so Erwachsenenflag, ist das ein Ding? Da bin ich gar nicht so in der Materie drin, aber ich denke, dass das halt ein bisschen so der Next Step ist, dass du auch da ein bisschen das fördern musst.
Ja, Flag Football wird sehr wichtig werden. Also idealerweise kriegen wir das hin, dass Leute sich für Flag Football auf eine ähnliche Art und Weise begeistern wie irgendwie Pickleball oder sowas.
Ja, ja,
also
genau.
Das wär natürlich der Traum.
Denkst du, ist eine Transition, dass du jetzt, okay, ich bin ein guter Football-Player, also guter normal Tackle-Football, dass du dann Transition rüber auf Flag machen kannst und trotzdem ein guter Spieler bist?
Ich glaube nicht unbedingt. Also ich glaube tatsächlich, dass Flag Football nochmal ein anderes Kaliber an Athlet herausziehen wird oder herausfordern wird. Also ich glaube jetzt nicht unbedingt, ich glaube die besten Football-Wide Receiver, die es in Deutschland gibt und besten Football-DBs, die es in Deutschland gibt, werden auf jeden Fall auch in der deutschen Flag Football was mitreißen können.
Bin ich beide, ja.
Aber ich glaube nicht, dass jetzt jeder, also nur weil ich jetzt...
D-Lineman oder du brauchst keine Linebacker, der ein Hitter ist. Du brauchst jemanden, exactly, der quick ist und eine Fahne rausziehen kann.
Exactly. Ja. Also ich glaube, es gibt ein großes Premium auf einfach Athletik, Quickness, Agility. Genau. Ja, und 100%, ja. Ich glaube, da wird die Zukunft von Flag Football sein.
Ja. Absolut.
Nice. Ich habe gerade versucht, ein paar Zahlen zu finden zu Flag Football. Aber ich glaube, so easy finden wir es nicht raus. Aber ich glaube auf jeden Fall, dass Flag Football eine Option sein wird, um Leute noch ein bisschen näher an den Sport ranzubringen. Ich denke, das würde strategisch schlau sein, wenn das in den nächsten Jahren ein bisschen mehr gefördert wird und auch an den Schulen ankommt. Ja, also bei Flag Football ist ja eigentlich, die Leute sagen immer, hey, ja, das Problem, die Hürde zum Football ist, dass du das ganze Equipment brauchst, aber für Flag Football oder Two-Hand-Touch geht das Ganze ja recht easy. Ja, und es ist aber leichter, die Regeln zu dem Sport zu lernen, wenn du den Sport ja wirklich selber machst.
Absolut, ja. Hast du mal Flag Football gespielt?
Ja, also ich habe mit Flag Football angefangen tatsächlich, war aber nur ein Jahr bei den Flaggies und okay, bin dann hoch in die Jugendmannschaft. Also zu der Zeit, als ich angefangen habe, da musstest du ja Flag Football zuerst spielen, bevor du zu der Jugend durftest.
Ja, ja, bei mir
genau. Ist auch was sich geändert hat. Also die Football-Landschaft, was den Jugendfootball angeht, ist ja auch, ändert sich konstant. Die Kids können immer früher anfangen mit dem Football.
Ja, ja.
Immer
ist auch
früher.
Eine Debatte, Mann. Interessante Debatte, Mann. Ich will mal deinen Standpunkt zu hören. Flag versus Tackle Football, wenn du auch noch jung bist.
Ja, also ich glaube, ab so 13, 14 ist schon in Ordnung. Mhm. Aber davor, also vor 13, vor 12 würde ich auf keinen Fall mit Tackle Football anfangen.
Ja, bin ich komplett bei dir. Ich habe mit 13 Jahren das Football angefangen und auch ich habe zwei oder vielleicht sogar drei Jahre lang Flag Football gespielt, Mann. Und da habe ich halt echt so, ja, ich habe da echt, aber die Fundamentals gelernt. Du lernst Scheme, du lernst, wie der Sport funktioniert, einfach so die Ins and Outs und hat mir riesig geholfen. Und das Ding ist, wenn du dann in die Jugend gekommen mit 16, glaube ich, und dann, wenn du dieses Mindset hast, wenn du diese Grundathletik hast, die Basics einfach schon kennst und okay mit Kontakt bist, dann lernst du, den Kontakt ist der easy Part, ganz ehrlich, wenn du diese Einstellung hast, ne? Aber ich bin kein Fan von, vor allem hier in Texas, ne, was halt natürlich eine Football-Hochburg ist, da siehst du Jungs, kleine Kinder wirklich, die in Peewee-Football mit 6 Jahren sich die Köpfe einschlagen. Ich so, Digga, das ist zu früh, Mann, ey.
Ja, 6 ist auf jeden Fall zu früh.
Alter,
Minimum, lass mal 2 Zahlen im Alter haben, dann geht es klar.
Ja, komplett bin ich auch bei dir. Vor allem, ich habe 2 Söhne. Und ja, wenn die irgendwann Football spielen wollen, ey, da wird auf jeden Fall für einige Zeit Flag Football gespielt, weil das ist so wichtig, ist, Alter. Footwork, Route Running, Movement, das ist das Wichtigste, weißt du?
Ja, Kontakt. Bälle fangen, ja, genau. Wissen, wo du hin, wie du Leuten ausweichst.
Genau.
Das sind die Sachen, die am Ende zählen.
Hundertprozentig. Cool, wollen wir dann direkt ins nächste Thema einsteigen, einfach ein bisschen über die Geschichte des Footballs in Deutschland reden.
Gerne.
Wo hat das Ding ganz angefangen? Erstmal Quiz-Time.
Okay.
Wann denkst du, wann und wo hat Football in Deutschland angefangen?
Welches wann
Jahr?
Und wo?
Ja, und
also es muss...
Team? Das erste Team, ja.
Das erste Team in Deutschland, okay. Also genau, es muss ja auf jeden Fall nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein. Mhm. Aber ich glaube, es wird auch nicht... Da war noch erstmal 20 Jahre wurde da... War da so ein bisschen gechillt und dann würde ich sagen, vielleicht so ein, ich glaube, Ende 80er Jahre wurde so amerikanische Sachen waren dann cool. Also sage ich mal 1988 und zwar hat es angefangen mit den Berlin Adlern.
Ah, okay, okay.
Keine
okay,
Ahnung.
Gut, ja, nee, gut, ne? guter Guess. Nee, aber es ging, wie du sagst, das war wirklich, hat wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Amerikaner nach Deutschland gekommen sind und die haben das natürlich alles hier rübergebracht. Das erste Team, 1977 schon.
77? Holy 77, shit.
Okay. Die Frankfurt Löwen.
Ah, okay.
So ein Team aus Deutschen und Amis. Was cool ist, wusste ich auch nicht, Mann. Da habe ich ein bisschen Research gemacht. Und, aber die haben nur so Exhibition Games gespielt, so Freundschaftsspiele gegen okay. andere Kasernen normalerweise. Und dann 79 war die erste Saison. 79. Und Frankfurt Löwen waren wirklich der allererste German Bowl Winner. German
wow.
Bowl
okay.
One haben die gewonnen. Ja.
German aber Bowl dann, One 1978?
79.
79, also noch krass, in den late 70er Jahre.
Überleg das mal, wie lange ist das her, ey? Das ist über 40 Jahre.
Ja, das heißt, die Jungs, die damals gespielt haben, leben sogar noch.
Die leben noch, die können wir, ja, muss mal jemanden einladen, Mann. So.
Bro, das würde mich mal interessieren, ey. Wenn irgendjemand, von euch Podcast-Hörern Kontakt hat zu jemand, der bei den Frankfurt Löwen gespielt hat, dann schickt uns bitte ein DM auf Instagram oder irgendwo, ja. wo ich Nachrichten bekomme. Das würde mich sehr interessieren.
Ja, wahrscheinlich damals noch mit Lederhelm und alles, diesen Single-Face-Mask.
Ey, ich will gar nicht wissen, was für ein Equipment damals benutzt wurde. Die haben wahrscheinlich irgendwelche Leftovers bekommen, die von der Kaserne übrig waren.
Genau.
Aber sogar die Amis haben ja zu der Zeit mit räudigem Equipment gespielt.
Ja, irre, Mann. Warst du mal in der Hall of Fame in Canton, Ohio?
Zweimal, ja.
Genau. Ja, da siehst du ja dieses Equipment, Alter. Lederhosen, Lederhelme, wirklich, Mann. Alter, du musst auch mal überlegen, Kopfverletzungen damals? Hohes Call Attack, damals gab es die Regeln noch nicht wie heute, Mann, Alter. Richtig, richtig brutaler Sport. Aber ja, nee, weiter. Dann 82 wurde offiziell der AFVD, der American Football Verband Deutschland, gegründet. Dann kam auch die Nationalmannschaft direkt hinterher, wo halt einfach dieses International Play dann angefangen hat. Er hat sich in Deutschland dann europäisch gemessen. Und auch im selben Jahr wurden die Jugendligen gegründet, weil natürlich Jugendförderung war sehr wichtig damals. Du musstest irgendwie, ja, wie kriegen wir das Talent hinterher, weißt du? Mhm. Wir haben Erwachsenenmannschaften, natürlich sind die irgendwann zu alt, wir müssten hinterher
aber das heißt, Talent hinterherbringen. 1982 wurden dann die ersten Vereine gegründet?
Genau. Also
hast du zufälligerweise, wie viele Vereine es damals schon gab?
Habe ich nicht.
Das ist wahrscheinlich schwer zu finden.
Ja, aber ja, nee, gut. Aber also es gab damals Vereine, aber die haben irgendwie, es war noch keine geregelte Liga. Die haben nicht wirklich in einem Schedule gehabt, da gab es keine Tabelle. Das ist einfach so ein bisschen, im Grunde vom Larifari, aber ja, 82 wurde es dann alles so ein bisschen, wie nennt man das, einfach ein bisschen organisierter gemacht durch den AFVD.
Yeah.
Aber der richtige Boom kam dann ein paar Jahre später, Anfang der 90er, wo dann die NFL Europe nach Deutschland kam.
Mm.
Dann kam der Riesenboom, Frankfurt Galaxy, erstes Team. Wir hatten ein paar Franchises über Deutschland hinweg. Und dann kamen Riesen-Fanbases, war natürlich die ganzen Amis, die haben halt diesen Hype mitgebracht, so, boah, American Football. Und das war so der erste Football-Boom in Deutschland, würde ich sagen, ne? Zu dem, wovon wir schon geredet hatten. Leider hielt der Hype nur, ich glaube, bis 2007 war das, glaube ich, wo die NFL Europe ihr letztes Spiel in Deutschland hatte. Und genau. Und dann dann 10 Jahre später wurde aus dem AFVD, erste Bundesliga, zweite Bundesliga, die hatten ihre verschiedenen Ligen, wurde dann Anfang 2000 wurde daraus die GFL, was okay. wir heutzutage kennen. Und dann hatten die natürlich ihre Unterligen, GFL 2, 3, Jugendligen, erste Bundesliga, GFL 1 in der Jugend 2 und so weiter. Und ja, das ist wirklich so, ganz ehrlich, das ist so im Groben, wie Football in Deutschland angefangen hat, wie sich das Ding aufgebaut hat. Und wo wir heute noch sind. Ich meine, GFL ist heute noch ein Riesending. Und
Ja, das ist interessant.
Schmiede in Deutschland, ja.
Ist interessant, wie das Ganze halt über die Kasernen kam. Absolut, und sozusagen ja, sich von den über die Kasernen, über die ganzen Amis sozusagen dann übergeschwappt ist, aber dann eigentlich für lange Jahre ja von den deutschen Vereinen getragen wurde. Es sind ja die deutschen Vereine, die das Ganze hier am Leben gehalten haben, wo die Jugendarbeit stattgefunden hat, wo du und ich angefangen haben damit. Und es ist auch so ein bisschen Credit an die ganze ehrenamtliche Arbeit, die da von den ganzen Leuten geleistet wurde, weil ich weiß noch, als ich in der Jugend war, so ohne die ganzen Teamhelfer und die Mütter, die immer die Bananen und Orangen geschnitten haben und Dextro Energy. Weißt du weißt genau, wie diese deutsche Sideline immer aussieht. Da ist immer so ein Tisch, da sind so Bananen, Orangen, Dextro Energy und dann so ein Gatorade-Container.
Koni-Riegel hatten wir
immer. Koni-Müsli-Riegel, ja, Mann.
Das ist schon beste. Nee, ja, das war ja alles klar, alles auf freiwilliger Basis. Keiner hat da Geld verdient, die Coaches haben kein Geld verdient. Und es war wirklich nur aus der Leidenschaft zum Sport so. Und es ging über Jahre so. Und das ist teilweise heutzutage noch so. Aber dann zu sehen, nochmal zu deinem Punkt, dass die zweitgrößte Sportart in Deutschland jetzt ist, was halt wirklich sich von einer absoluten Randsportart zu den Number Two, Alter, Sport hochgearbeitet hat, ist krass. Also es ist echt heftig zu sehen, vor allem, weil wir halt auch in der Materie drin waren. Wir sind eben durch dieses Programm durchgegangen und haben, na jetzt von der Ferne, aber sehen das halt alles, wie sich das entwickelt hat.
Für mich ist auch interessant, der langfristige Effekt von der NFL Europe. Also die NFL Europe war ja ein Projekt, das die NFL gestartet hatte, wo die in Deutschland ein paar Mannschaften, Deutschland und Boden gestampft haben. Und diese Mannschaften, ja, für sie sozusagen als Farm League für Talente und so weiter eigentlich da waren.
Genau.
Für die NFL war das Ganze ein Flop oder die haben das Ganze als Verlust angesehen. Aber wenn ich zurückdenke, wie viele meiner Jugendcoaches ehemalige NFL Europe-Spieler waren und wie viele von denen dann noch weiter lange in den europäischen Ligen gespielt haben und dann halt irgendwann Coaches geworden sind, Trainer geworden sind, etc., ist eigentlich krass, weil ich schon glaube, dass also dieser Influx in auf einmal Knowledge und Talent und sowas, also das waren immer die besten Trainer, die ich hatte. Die besten Trainer, die ich hatte, waren die Jungs, die halt selber in der NFL Europe gespielt hatten, da mal richtig gesehen haben, wie man Football auf einem hohen, hohen Level betreibt.
Genau.
Das war immer noch 90er Jahre, Early 2000s Football, also es war immer noch sehr Thumper-Football, wenig Finesse, wenig Skill da dabei. Aber es war halt schon mal ein Schritt vorwärts von
100%, ja.
von den Coaches, die immer nur in den deutschen Ligen gespielt haben.
Ja, zu dem Punkt auch. Ich liebe ja einen Players-Coach. Also jemand, der wirklich das auch gemacht hat, was er mir vermitteln will. Weißt du, so die Coaches, die immer, ja, ich habe niemals auf diesem Level gespielt, aber das ist genau, wie du es machen musst. Also, wie willst du mir das erzählen, wenn du es selber nicht kannst? Du wusstest es nicht. Weißt du? Aber ja, zu deinem Punkt. Aber 100%ig, Mann. Die NFL Europe war big time. Weißt du, das war so, wie du es schon sagst, das war so ein bisschen die Talentschmiede, wo NFL-Teams hatten, die haben dich nach Europa geschickt während der Off-Season, um einfach Football-Erfahrung zu sammeln. Dass du dort drüben ein bisschen, also Live-Raps bekommst, dass du, ich glaube, wie viele Spiele waren das? Es waren nicht viele Spiele, ich glaube 8 oder so. Du hattest echt eine kurze Saison, weil das halt im Frühjahr stattfand. Das war dann zwischen nach dem Super Bowl und deinem OTAs. Das war also zwischen Februar und April ging die Saison. Und für viele, ich kenne ehemalige NFL-Spieler, die auch ihren Start in der NFL Europe hatten. Und es war riesig für die. Einer meiner Buddies, der bei Wyoming Quarterback gespielt hat, war Casey Bramlett. Der war auch MVP mit den Galaxy, Frankfurt Galaxy. Und der meinte, es war riesig, Mann. Für einer, der kein Starter war, durfte dann nach Europa und hat dort wirklich Spielpraxis bekommen. War riesig. Also es ist wie bei der NBA in der D-League, dass du, statt dass du die Bench, also Bench Riders, wie man sagt, darfst du halt wirklich hier drüben spielen oder und so. Ich fand das echt eine coole Sache. Klar, finanziell hat es dann irgendwann keinen Sinn mehr gemacht, aber viele Leute haben da wirklich von profitiert.
Aber ich glaube, hätte die NFL eben eine längerfristige Rechnung gerechnet, hätte sich das Ganze vielleicht sogar für die auszahlen können. Also klar, die haben sich da zu viel zu schnell vorgestellt. Ja. Du siehst ja jetzt, sowas muss sich über Jahre hinweg aufbauen und sowas muss auch aus eigener Kraft geschehen. Also du kannst nicht eine Sportart einem Land überstülpen, sondern so dieser Hype muss von innen herauskommen, von den landesinternen Fanbases und den Talenten, die hier sind.
Ja, ja.
Aber wenn du diese NFL Europe also sozusagen als Vorlage ansiehst für die Football-Hype, der ja jetzt hier in Europa ist, und das ganze Geld, das die NFL jetzt hier mit Merch-Sales und Ticket-Sales und Game Pass verkaufen und Fernsehrechten macht, dann ist es, glaube ich, gar nicht mal die schlechteste Investition, die gemacht haben. Die Vision war nur zu klein. Ja? Die haben gedacht, hey, wir müssen jetzt sofort mit einer Liga und einer Parallelliga hier in Europa Geld machen, anstatt dass sie erstmal rüberkommen und den Sport etablieren. Ja?
Glaubst du, es war zu früh damals, also dass Deutschland und einfach die Fanbase hier noch nicht ready war? Jetzt ist natürlich das Ding, weil eben der Hype durch NFL im Free TV ist natürlich die Grundlage gesetzt. Mehr und mehr mehr Fans existieren einfach, weil die über die letzten Jahre Football geguckt haben. Und jetzt ist so die Grundlage da, wo so eine Liga und einfach dieses Merch und alles, was du erwähnt hast, wirklich Fuß fassen kann.
Weil ich glaube, die Distanz war damals noch zu groß. Also wir reden von Pre-Social Media, wir reden von Kassetten, wir reden von VHS-Tape und Magazine lesen. Genau. Das ist alles zu viel Distanz zwischen den Leuten und was wirklich passiert. Also heutzutage, der Game Changer ist Social Media, ja. Ein Kind, das irgendwo North Dakota lebt, hat keine andere Erfahrung von der NFL, wie ein Kind, das hier in Deutschland aufwächst. Ja, du kriegst das Ganze über die sozialen Medien genauso mit. Du hast den genau selben Zugang zu dem ganzen Content über YouTube und über die ganzen Streaming-Services. Das heißt, bis auf die Zeitverschiebung ist da eigentlich jetzt mittlerweile wenig Unterschied, ob du hier bist oder ob du drüben bist.
Riesenpunkt, Mann. Ja, absolut. Das ist echt so. Weil nochmal einfach darauf einzugehen. Wir hatten sowas ja gar nicht.
Gar nicht. No. Nada.
Social Media war kein
Football Ding. Football gab's nicht, Bro. Es gab Football einmal im Jahr beim ARD während der Nacht vom Super Bowl. Und that's it.
Deshalb bin ich oft auch mal einfach so riesen beeindruckt, wenn ich so Jungs jetzt, die so im Jugendalter oder bei den Herren anfangen in Deutschland, was die schon für ein Skillset haben. Weil du eben einfach so viel Exposure hast zu Skill-Tapes, Alter, Highlight-Tapes von anderen. Du schaust Football selber an. Weißt schon, du hast einfach, da ist so viel Zeug da draußen, wovon du lernen kannst, was damals einfach für mich selber gar nicht existiert hat. Deshalb war dieser Jump auch aufs College oder halt in den USA-Football so riesig für mich, weil ich so hinterher war. Weil, ja, wie gesagt, Alter, das gab's nicht, Mann. Das ist heftig.
Ja, siehst du es als ein Teil von der Entwicklung oder der Zukunft im deutschen Football, dass es eben immer mehr sich an Amerika angleichen wird, dadurch, dass, also die Kids haben jetzt vielleicht noch nicht die Coaches in Person, aber sie haben das ganze Videomaterial, sie haben YouTube-Tutorials und Videos, die sie sich anschauen können, Interviews, es gibt so viel Content rund um das Thema. Glaubst du, dass die Zukunft in die Richtung gehen wird?
Ich denke auf jeden Fall, Mann. Ich weiß, was meinst du, Alter? Ich bin auf jeden Fall der Meinung, dass das ein Riesenschritt in die richtige Richtung ist, dass du dich dadurch, du kannst so viel mehr selber machen. Du bist nicht auf Coaches angewiesen, du bist nicht auf das Training selber angewiesen. Du gehst auf den Platz raus selber, pulls YouTube ab und, Alter, die ganze Welt steht dir offen so. Weißt du, was für Drills du machen willst, Footwork, you name it, weißt du, da ist alles draußen, alles ist verfügbar. Ne? Und ja, ich denke, es ist riesig, Alter, für die nächste Generation.
Ja, also ich sehe das Ganze so ähnlich. Ich glaube, dass ein großer Knackpunkt einfach trotzdem sein wird, wie wir das Coaching hier in Deutschland weiter verbessern können. Ja, das wird ein bisschen auf unseren, ich sage jetzt mal quote-unquote, unseren Schultern liegen, aber die Schultern von den Leuten, die in den USA drüben waren, drüben gespielt haben. Ich sage jetzt nicht, dass du hier nach Deutschland kommen musst oder dass ich auf jeden Fall in Deutschland coachen werde, wenn ich mit dem Football fertig bin. Aber es ist schon so, dass es ähnlich, dass es wieder so ein ähnlicher Knackpunkt ist wie mit den Jungs, die in der NFL Europe gespielt haben, ja. Du hast jetzt Jungs, die in der NFL gespielt haben, die Knowledge direkt aus den USA aufgesaugt haben. Du hast noch viel mehr Kids, die am College gespielt haben, die jetzt langsam aber sicher zurück nach Deutschland kommen. Und einige davon sind noch in ihrer aktiven Karriere. Also ich habe jetzt erst wieder einen Kollege gesehen, der in Buffalo an der Universität war und jetzt bei den Cologne Crocodiles unterschrieben hat. Chris Isala ist ja auch NFL-IPP-Graduate, der jetzt bei der Stuttgart Surge spielt. Das heißt, diese Generation ist vielleicht gerade noch so ein bisschen in den letzten, sagen wir es, 3-4 Jahren von ihrer aktiven Spielerkarriere. Mhm. Aber ich kann mir vorstellen, dass in so 5 Jahren die Generation an Spielern, die jetzt in dieser Welle war, die es ans College geschafft hat, beim Coaching angekommen ist. Und das wird nochmal einen großen, oder ich erhoffe mir davon, einen großen Sprung nach vorne in der Qualität vom Coaching.
Ja. Weil, du weißt, da gibt es Tapes draußen. Du kannst echt auf YouTube Coverage Breakdowns, Offensive Playbooks, natürlich.
Auf jeden Fall. Das ist alles krass, aber das bringt dir nichts, wenn dein deutscher Trainer da von der Cover 2 redet und irgendwie, weiß ich mein, und halt alles irgendwie Vision Drop ist, ja, und du kommst da mit deinem coolen Match-Konzept, was du gerade auf YouTube gelernt hast, ja. Du brauchst halt auch einen Trainer, der auf der same page ist, weiß ich mein, der das Ganze versteht und das Ganze einfordert.
Absolut, ja, ja. Also du denkst die Zukunft im deutschen Football, um das aufs nächste Level zu bringen, du brauchst Coaches, die durchs amerikanische Programm durchgegangen sind oder zumindest Ahnung davon haben?
Ich glaube, das ist der nächste Schritt, hundertprozentig. Mhm. Also du hast ja viele amerikanische Coaches, die mittlerweile hier in Deutschland gestrandet sind. Also Shoutout an Coach Newman. Ja, zum Glück ist der hier in Deutschland. Ist einer der erfolgreichsten europäischen Coaches. Und ich glaube, jeder Spieler, der für ihn gespielt hat, ist besser dafür, dass er durch die Schule gegangen ist. Ja. Aber ich glaube, dass eben gerade im Jugendbereich noch viel Luft nach oben ist, wenn es um Coaching geht. Also es gibt viele engagierte Coaches, es gibt viele ehemalige deutsche Spieler, die auch sehr engagiert sind, und das ist auch alles sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube, umso mehr wir diese wirkliche Football-Knowledge aus den USA rüberbringen können, umso besser.
Ja, nee, bin ich bei dir, Mann. Weil es ist jetzt schon Jahre her, aber das letzte Mal, wo ich, das war, glaube ich, ein GFL-Spiel, und da war schon sehr viel, du hast offene Spieler gesehen, ich rede von der Defensive-Perspektive, die haben einfach so die Kommunikation, einfach so ein paar Konzepte haben einfach noch nicht gestimmt, die waren alle noch nicht wirklich auf der selben Wellenlänge da, und dann habe ich auch mit dem Coach danach geredet, und da ist einfach, also diese Knowledge ist einfach noch nicht da, teilweise.
Yeah. Ne?
Die sind einfach noch nicht auf dem Level, aber ja, ich denke, da brauchst du einfach den richtigen Lehrer oder Coach, der das wirklich auch in ihre Sprache sozusagen übersetzen kann, weißt du?
Weil
das kann, weißt du, das bringt ja alles nichts, wenn das alles zu kompliziert ist, aber wirklich so einem Laien zu keinem Profisportler versuchen zu erklären, so hey, das ist, was wir hier in diesem Spielzug machen, und wenn die das und das Konzept rennen, so verteidigen wir das. Und da braucht's natürlich jemanden, der das A versteht und dann zweitens halt auch, weißt du, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ich der beste Coach wäre, aber ich verstehe das Konzept, aber wäre ich jetzt der Beste, um das wirklich
jemandem beizubringen?
Da weiß ich nicht. Vielleicht so, aber du musst es natürlich dann auch so in Lions Terms das zu übersetzen sozusagen. Aber ja, bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das wird auf jeden Fall ein großer nächster Schritt, um einfach Football in Deutschland auf den nächsten Step hochzubringen.
Ja, aber es ist halt immer ein Generationending, ja. Wir waren so ein bisschen ein Turning Point, glaube ich, ein bisschen im deutschen Football. Die Generation vor uns war ja sehr Power Running, sehr stumpfer Old School Football noch.
Genau.
Gar nicht zu viel drüber nachdenken, einfach sozusagen machen, was auf dem Papier steht. Ich glaube, mittlerweile wird es immer mehr skillreicher, also der individuelle Skill von den Kids ist, wie du gesagt hast, wird immer besser, weil die eben die Möglichkeit haben, YouTube-Workouts zu machen, sich Videos anzuschauen, top of the route, wie eine Route aussehen soll, wie du die Footwork dadurch immer besser machst. Mhm. Aber die Coaches, die das Ganze zusammenfügen und die ein schlüssiges Konzept haben und auch die Vereine, die sich vielleicht überlegen, hey, wie können wir Football von jung auf mit einem durchgehenden Konzept beibringen. Ja, du hast ja in Deutschland eigentlich eine riesen Chance. In den USA spielst du Football im Peewee, dann spielst du an der Middle School, dann spielst du an einer anderen High School und dann spielst du irgendwo ganz anders am College. Und später wo ganz anders nochmal in den Pros. Aber du hast ja in Deutschland eigentlich die Chance, als Verein dich hinzustellen, zu sagen, hey, wir spielen hier zum Beispiel diese Offense.
Genau.
Und wir überlegen uns, diese Offense zu nehmen und machen die in einfachere Terms für unsere Flaggies und machen es dann mit Jahrgang zu Jahrgang ein bisschen komplizierter, behalten aber immer noch dieselbe Terminologie, dasselbe Spielsystem bei.
Wow.
Und ich glaube, irgendjemand, der in einem deutschen Verein arbeitet, hey, you better get your notebook out, okay?
Stell dir vor, du bist für 10 Jahre in demselben Konzept so.
Offensive-Konzept
exactly. Oder auch Defenses.
Alter, was in Deutschland ja gar nicht so schwer ist. Du hast halt viel Turnover bei den Coaches und so weiter, aber wenn sich mal ein Verein hinstellen würde und es einfach mal durchzieht und dasselbe Playbook sozusagen in jeder Altersgruppe beibringt, ich glaube, du könntest da in ein paar Jahren ein paar sehr, sehr gute, sehr intelligente Spieler in Deutschland produzieren. Und ja, ich glaube, das wäre noch ein Game-Changer neben, also wir produzieren ja schon Athleten und so weiter, die immer wieder aus reiner Athletik oder Genetik oder, oder Size den Sprung in die USA schaffen. Aber ich glaube, wenn wir da noch beweisen können, dass wir auch sehr intelligente Spieler produzieren können, ich glaube, das wäre auch nochmal ein Schritt, um Football auf das nächste Level zu holen. Dann können wir auch andere Gespräche führen. Dann können wir, wenn wir irgendwann mal die Chance kriegen, im deutschen Fernsehen Football zu kommentieren, anders über den Sport reden, weil mehr Leute mitreden können. Mehr Leute, die Terminologie drauf haben und verstehen, wovon wir reden.
Hundertprozentig, Mann. Ja, sheesh. Das ist eine gute Idee.
Ich sollte Geld dafür verlangen.
Ja, schon, Alter. Gib dir
Consulting. Vereinsconsulting mache ich hier.
Die Geheimnisse raus, Mann. Cool. Lass noch die letzten paar Minuten nehmen. Wollen wir ein bisschen IPP noch einsteigen? Kurz drüber reden?
Ja, können wir gerne machen.
Als IPP OG. Welche IPP-Programm warst du? Welchen
Jahrgang?
Jahrgang, genau.
Jahrgang 2019. Also 2019. Ich war,
du warst,
das war das dritte. Das ist dritte.
Das dritte, genau. Du weißt, dass Eric, ne, mein kleiner Bruder, der war number one. Der war OG.
Echt? Im OG, IPP Nummer 1?
Ja, Mann. Wo alles, da gab es damals so, jetzt ist eine Liste von was weiß ich wie vielen Jungs, die da competen müssen für dieses Smart. Eric damals, der war IMG Academy und es waren 4.
Yeah.
Es waren nur 4 Leute, 4 International Jungs, die dieses IPP-Programm gemacht haben. Und dann wurden natürlich alle 4 genommen.
Ja.
Da war keine Competition, nichts. So, weißt
aber
du?
Ich kann dir auch sagen, dass diese 4 Jungs versucht haben, so hart wie möglich zu knechten. Ah, weil ich weiß noch, muss dazu sagen, das IPP-Programm hat, glaube ich, 2017 angefangen. Mhm. Die hatten damals einfach so eine lose Idee. Die haben auf ein paar Jungs gegriffen, haben die in die USA genommen, haben die da trainiert und haben denen dann Workouts bei NFL-Teams organisiert. Also so hat diese Idee ganz am Anfang angefangen. Dann ist das Ganze jedes Jahr ein bisschen strukturierter geworden. Als dein Bruder dabei war, war dann das erste Jahr, wo das ein offizielles Programm war.
Ach, die hatten davor schon angefangen, das wusste ich gar nicht.
Ja, die hatten davor schon angefangen, aber wie gesagt, das war noch kein Programm zu der Zeit.
Genau.
Die hatten einfach ein paar Leute geschnappt in England, haben die rübergenommen, haben die trainiert und haben die zu so Individual Workouts bei Mannschaften geschickt und gehofft, dass irgendjemand gesigned wird. Dann, als dieses erste offizielle Jahr angefangen hat, da hat es angefangen, dass eben 4 Leute assigned werden. Also 4 Leute werden rausgesucht, werden trainiert in Florida für 3 Monate und werden dann zu einer NFL-Mannschaft geschickt im nächsten Jahr. Und bei der Zeit, wo ich dann in dem Programm war, ist das Ganze gewachsen daraufhin, dass eben jedes Jahr 4 Spieler zu 4 Teams geschickt werden. Und diese Teams uns dann auf dem Practice Squad behalten können für bis zu 2 Jahren, ohne dass wir gegen das Roster Limit dazu zählen. Mittlerweile ist das Ganze um einiges größer geworden. Das Announcement dieses Jahr ist, jede NFL-Mannschaft kann ab jetzt einen internationalen Spieler auf ihrem Practice Squad behalten, ohne dass er gegen das Roster Limit da dazu zählt, für bis zu 3 Jahren. Und du bist jetzt als internationaler Practice Squad Player auch unter denselben Regeln wie die normalen Practice Squad Spieler. Das heißt, die Mannschaft kann dich bis zu 3-mal aktivieren, ohne dass sie dich zum aktiven Roster sein muss. Und du gehst danach einfach wieder zurück auf den normalen Practice Squad.
Krass, Mann.
Das ist ein Game Changer, weil das erlaubt den Jungs, du musst dir das mal im Kopf gehen lassen, die Mannschaft kann dich bis zu 3 Jahre auf diesem internationalen Spot lassen. Die können dich für jeweils 3 Spiele in diesen 3 Jahren aktivieren. Das heißt, die internationalen Pathway-Jungs haben jetzt zum ersten Mal die Möglichkeit, vested NFL Veterans zu werden in ihrer IPP-Zeit. Du brauchst ja 3 Jahre mit jeweils 3 Aktivierungen. Das heißt, wenn du dich geschickt anstellst, gehst du da durch und du hast dann am Ende Full Benefits, du hast Health Insurance etc.
Krass, Mann, Alter. Ja. Und dann ja 3 Jahre, du hast wirklich Zeit, die zu developing, na, über 3 Jahre hinweg. So,
weißt du, hast dich Zeit zu entwickeln und du hast Zeit, dich wirklich der Mannschaft und anderen Mannschaften zu zeigen, was auch wichtig ist, weil also die Jungs, die IPP-Leute machen einen guten Job, die Jungs zu rekrutieren, die rekrutieren ja Jungs von all over the world, aber halt auch viele Jungs, die noch nie irgendwas mit Football zu tun hatten. Ja,
weißt
also
du, was da reingeht, wie das genau funktioniert, also wie finden die dieses Talent? Weil ich habe gesehen, viele aus Afrika, also in Nigeria sind viele mit dabei. Wie funktioniert das?
Also es gibt das Office in England, da sitzen ein paar Jungs, die, das ist der Job, das ganze Jahr über einfach Jungs zu finden in den verschiedenen Ländern, und die haben sich über die Jahre jetzt Netzwerke aufgebaut in verschiedenen Ländern. Also sie haben ein bisschen ein Netzwerk in Deutschland über mich und eben über die anderen Jungs, die aus Deutschland gekommen sind. Die haben ein Netzwerk in Mexiko, Australien, Brasilien, die ganzen Länder, an denen die NFL am meisten interessiert ist, und dann eben auch über die ganzen nigerianischen Jungs in der Liga, und ganz vorne dran OC Omenyora ist jetzt auch in gerade Nigeria ein gutes Netzwerk aufgebaut worden, wo auch eine Flag Football Liga und der Sport allgemein ein bisschen gefördert wird, und da gehen die dann, halten die Tryouts vor Ort jedes Jahr in den ganzen verschiedenen Locations und suchen sich da einfach die talentiertesten Jungs raus.
Krass, Mann. Du weißt ja, ich bin ja auch halb Nigerianer, Mann. Und, ey, das ist so, du hundertprozentig auch in deiner Zeit. Ey, ich weiß nicht, was im Wasser ist in Nigeria, aber Nigerianer sind für Football gebaut, Mann. Es ist
100%ig,
so
Mann.
Also einfach naturell, groß, stark, schnell, also genau die Voraussetzungen, die du für Football brauchst, ey. Ich war in einem Team, das war 2016 bei den Cowboys, 6 Nigerianer in einem Team. Alter, also mit nigerianischen
Fufu und Reis.
Also, den ganzen Tag. Aber wie krass ist das, Mann? Du musst auch heute, wenn du mal auf dieses Roster für 2024 IPP die anguckst, 1, 2, 3, 4, wie viele sind es? 1, 2, 3, 4. Ja, 4 Nigerianer. Es ist einfach, es ist schon krass, ey.
Der Game Changer dieses Jahr, muss dazu sagen, ist, dass die zum ersten Mal jetzt Specialists mit dazu genommen haben. Das heißt, Kicker und Punter sind jetzt zum ersten Mal erlaubt.
Da sind immer riesig.
Da sind einige Australier und Engländer, Rugby-Spieler eben dabei, die halt nicht nur, die halt, glaube ich, den amerikanischen Specialists einige Augen öffnen werden, weil die Jungs können kicken, die können punten und die rennen irgendwie 24 Meilen pro Stunde. Das heißt, es wird noch interessant, ob sich da nicht ein Trend entwickelt, dass die ganzen Specialists von Rugby-Spielern ersetzt werden. Ja, aber insgesamt ist das Pathway-Programm eben eine Opportunity und jetzt wirklich ein etablierter Pathway für Minimum 32 internationale Leute pro Jahr in einem NFL-Roster zu sein.
Das ist halt schon krass. Wie ist da die Competition, um einen von diesen 32 Spots zu bekommen? Weil ich weiß, wie gesagt, Eric war, da war gar keine Competition, du wurden einfach 4 ausgewählt, die hatten diese Spots sicher. Bei dir, ich weiß, da war schon ein bisschen mehr los, weißt du, wie das heutzutage aussieht?
Das wird sich jetzt tatsächlich zeigen. Also ich weiß nicht genau, wie sich dieser Zuwachs an Nummern auf die Competition auswirken wird. Ich denke, jetzt in den ersten Jahren werden mehr Spots available sein als vielleicht Kandidaten. Aber ich glaube, in ein paar Jahren, wenn die ganzen internationalen Kids, die jetzt an die Colleges stürmen, aus dem College rauskommen, werden sich diese Spots recht schnell auffüllen. Ja, also du hast auf jeden Fall ja die ganzen international Jungs, die es aus eigener Kraft den Roster schaffen werden, aber ich glaube auch, dass Mannschaften das benutzen werden, um ein bisschen Politik zu betreiben. Also du kannst ja dann mal entspannt einen internationalen Spieler, den du sowieso in der Mannschaft hast, einfach auf dem International Practice Squad parken und sparst dir so noch einen Roster-Spot. Ja,
klar.
Also, mal sehen, wie das Ganze laufen wird. Aber
natürlich spricht einfach für die Qualität einfach des Talents, das da draußen außerhalb der USA ist, ne? Du musst überlegen, wenn du einfach das bisschen dir die Geschichte hier anguckst über die letzten 5 Jahre, was da für Qualität aus dem IPP-Programm rausgekommen ist. Wir sprechen natürlich von dir, wir sprechen von Jordan Mailata, was der Left Tackle von den Eagles ist. Efe Obada, ein guter Freund von uns. David Bada. Also das ist schon krass. Und da natürlich die NFL sieht das. Also, hey, außerhalb der USA ist so viel Talent. Und dadurch ist es eben passiert, dass die jetzt dieses so erweitert haben. Also hey, da ist ein Talentpool außerhalb dieses Lands. Jetzt versuch umso mehr in diese Liga zu bringen. Weil im Endeffekt bringt das ja alles mehr Geld noch zu der NFL, wenn mehr Länder Leute in der NFL bekommen und dadurch die Fanbase international nochmal steigt.
Ja, der Knackpunkt, um eben sowas auszulösen, wie jetzt in Deutschland gestartet wurde mit dem Football-Hype, ist auf jeden Fall Talente aus diesen Ländern hervorzuheben, zu highlighten, deren Stories zu erzählen. Und ich glaube, dass die NFL auf einem guten Weg, das Ganze für years to come eben zu etablieren. Also die NFL kann sich, glaube ich, nicht nur auf den Lorbeeren in den USA ausruhen. Ich glaube, die müssen sich einfach schauen, dass sie immer weiter neue Märkte erschließen, neue Leute für den Sport begeistern.
Absolut.
Und da ist das ein realistischer, etablierter Weg jetzt für die Zukunft für Talente außerhalb von den USA.
Ja. Ich glaube, die NFL ist auf einem guten Weg, nicht Fußball abzulösen, aber auf jeden Fall ein bisschen mehr Konkurrenz zu machen als wirklich der Number One International Sport. So. Weil du siehst, die Zahlen international steigend jedes Jahr, die NFL oder Football im Allgemeinen konsumieren. Und ich denke, dieses IPP-Programm und einfach mehr und mehr internationales Talent in die NFL zu bringen, ist ein Riesending, das da einfach zu beiträgt, diesen Sport international attraktiver zu machen.
Ja. Zuletzt wollte ich doch uns diese Frage stellen. Mit diesem ganzen Wachstum, dem ganzen Zuwachs im Football-Fandom, den ganzen Veränderungen, wie glaubst du, sieht die Zukunft von der Football-Community in Deutschland aus?
Hey, die Zukunft schaut sehr, 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 sehr krass aus, würde ich sagen, Mann. Ich habe das erste Mal wirklich diesen Hype miterlebt am Körper persönlich, dass Pause.
Hey, yo.
einfach, wann war das denn? Vom Jahr bei Bromania. Bromania einfach zu sehen, wie hungrig und wie viel Bock diese Football-Community auf Football, auf Football-Content, auf Jungs hat, die eben durch diese NFL und auf dem höchsten Level gespielt haben, war unglaublich zu sehen. Und es ist über die Jahre gewachsen. Dieses Jahr war noch größer. Hype House, du weißt es selber, wie viele Leute uns dazu gesehen haben. Und einfach dieser ganze Hype, alles was drumherum, was wir gerade drumherum gesprochen haben, bringt mehr und mehr Fans zu dieser ganzen Atmosphäre, weißt du, bringt mehr Fans, die into Football sind, into diesen Media-Aspekt von Football. Und ich denke, das wird nicht stoppen. Das wird größer und größer. Und ganz ehrlich, schwer zu sagen, wo das hinführt, aber ich denke, sky is the limit. Wie siehst du das Ganze?
Ich bin auch gespannt, wie sich die Football-Community verändern wird, besonders hier in Deutschland. Ich glaube, das Ganze wird auf jeden Fall jünger werden. Also ich finde jetzt so die quote-unquote echten oder so die Leute, die schon lange Zeit in der Football-Community dabei sind, sind eben eine Generation, die vielleicht gerade in dieser NFL-Europe-Zeit oder in den 90ern, späten 90ern eben zum Football gestoßen ist. Und ich glaube, du wirst einen sehr, sehr großen Influx an Generation Z-Fans haben im Football, die jetzt über TikTok, über Social Media über die ganzen Highlights, das Ganze, was du online kostenlos konsumieren kannst, zum Football dazustoßen. Und ich glaube, das wird auch den Vibe in der Football-Community ein bisschen verändern. Also es ist schon ein bisschen so, dass du jetzt halt die Leute hast, die so ein bisschen, ich will nicht sagen alteingesessen, aber die Leute, die halt wirklich noch aus den Tagen dabei sind, wo Football-Fan sein ein bisschen belächelt wurde oder wo es sehr schwer war, an Football-Content ranzukommen. Und ich glaube, die haben schon ein bisschen so ein Mindset ab und zu, dass so, hey, Digga, wir sind hier seit der ersten Stunde dabei, das ist ein bisschen unser Ding. Aber ich glaube halt, dass du sowas wie die Begeisterung für Football, das kannst du nicht besitzen. Ja, das musst du immer teilen, das gehört keinem von uns. So, Digga, die sagen es uns auch immer, wir tun die Jerseys nur ausleihen und irgendwann musst du das Jersey zurückgeben und jemand anderes trägt es. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ähnlich mit der Football-Community. Ich glaube, die Generation, die dieses ganze Haus aufgebaut hat, ja, wir sind den ganzen Leuten dankbar. Wir gehören auch irgendwann bald zum alten Eisen. Ja. Aber die Zukunft wird den Kids gehören, die jetzt gerade auf TikTok dabei sind, die sich vielleicht den Podcast hier anhören, die auf Instagram die ganzen Football-Geschichten reposten und followen, die auf Twitch sich die ganzen Streams anschauen. Ja, und ich glaube, dass das nochmal den Look der Football-Community in Deutschland verändern wird und ich bin gespannt, wo die das Ganze dann hinführen.
Hundertprozentig, Mann. Aber da, so soll es ja auch sein, Mann. Wir haben den Grundstein gelegt für die nächste Generation und die machen das Ganze noch größer, bigger and better und ja, einfach, die sind dafür zuständig, jetzt das Ding bis zum Mond zu führen, Mann.
Ja, man, also wie gesagt, die langfristig ist das Ziel einfach, dass der Sport hier vor Ort auch noch wächst. Ich hoffe mir viel von der ELF. Ich denke, dass da auch noch viel möglich ist. Und ich glaube, gerade wenn wir da die nächste Generation an Spielern vom Coaching-mäßigen her mit den besten Ressourcen supporten und dann weiter einfach content-technisch den Leuten Entertainment bieten, Stories bieten und eben alles, was Football ausmacht, dann kann Football hier in Deutschland auch noch weiter wachsen und 100%. In der Zukunft zu den Top-Sportarten hier gehören.
Alter, das war doch ein wunderschönes Schlusswort, Alter. Sky's the limit.
Sky's the limit. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei meinem Co-Host Mark Nzocha und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Episode. Podcast, danke fürs Einschalten, danke fürs Zuhören. Peace.
Bis dann. Ciao, ciao.